So. Ja. Preist den Namen Jesus. Preist den Namen Jesus. Der Name Jesus heißt Gott rettet. Gott rettet. Das ist die Bedeutung des Namens Jesus. Das ist zutiefst dieser Kern von ihm, von diesem Gott, diesem Heiland. Er rettet. Er rettet. Aber er ist nicht nur der rettet, was immer heißt, es ist eine größere Bedrängnis, eine größere Schwierigkeit da. Er ist eben auch der begleitet, der uns versorgt, mit dem wir durch den Alltag gehen, der unser Hirte ist. Das ist eine weitere große Identität von Jesus Christus, dieser Hirte zu sein, das Angebot, dass er Hirte für dein Leben ist. Und darum soll es heute gehen, in einer Zeit, wo wir merken können, dass wir diesen Hirten so dringend brauchen und so tief, so viel brauchen. Und da habe ich mir den Psalm 23 angeschaut und ich möchte mal fragen, wer kennt den eigentlich so mehr oder weniger auswendig von euch? Ist ja beachtlich, warum mag das so sein? Ich möchte ihn nochmal lesen, den Psalm 23, und bitte dich vor allen Dingen auf dein Herz zu achten. Was fühlst du bei diesem Psalm? Was fühlst du, wenn du ihn hörst? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, fürchtete ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Für wen, wer fühlt hier so eine Art von Geborgenheit oder Sicherheit, wenn er das so liest? Wenn ich das jetzt fragen würde in einem Jugendgottesdienst, glaube ich, dass die Reaktion ganz ähnlich wäre. Nehmen wir an, hätten so ein Durchschnittsalter von 14, 15, 16 oder so, glaube ich, wäre die Reaktion ganz ähnlich. Und ich glaube, wenn ich diese Frage bei 55 plus stellen würde, wo dann auch durchaus Geschwister dabei sind, die 70 oder 80 sind, glaube, wäre es auch so die Reaktion. Warum ist dieser Psalm eigentlich so ansprechend? Auch, sage ich mal, so populär, so berühmt geworden. Warum eigentlich? Was macht das aus? Stecken viele starke Dinge drin, so dieses Erquicken der Seele, dann dieses, du führst mich durchs dunkle Tal. Jeder Mensch erlebt das irgendwo mal mehr oder weniger, dass es dunkle Täler gibt. Er kommt so direkt ins Leben hinein. Aber ich glaube, es ist nochmal etwas Weiteres, dass wir Menschen einfach Bedürfnisse haben. Der Mensch ist zwar in einer Herrlichkeit und Stärke geschaffen, aber er ist nicht in einer Unverwundbarkeit geschaffen, nicht in einer Allmächtigkeit und sonst was. Manchmal denkt man das zeitweise in seinem Leben, aber früher oder später werden die meisten an der Stelle wieder zurechtgebracht. Und ich will mal so ein bisschen darauf schauen, wie das im Leben so ist, und fange mal eine Situation an, die ich in Ostfriesland erlebt habe. Da komme ich von der ersten Etage runter, so ins Erdgeschoss, und da war so ein Flur, und dann waren da so ungefähr 20 Schuhe aneinander gestellt. Ne? Die Kinderschuhe waren damals noch deutlich kleiner als heute, deswegen ist mit 20 Schuhe, das war dann auch überschaubar, vielleicht so 3 Meter, und dachte, was ist das denn hier? Und dann war meine kleine Tochter Sarah, die war da so 2 oder so im Gange, und sie sagte, schwimmen, spiel schwimmen. Er hat schwimmen gespielt. Da dachte ich so, hä? Wie spielt sie hier schwimmen? Wie kann das sein? Und dann war es eben so, sie war noch nicht mal im Schwimmkurs, aber mein Daniel war im Schwimmkurs, und dann kam sie mit. Und da bei der Umkleidekabine, da gab es dann diese langen Reihen von Schuhen, und deswegen war das dann Schwimmen für sie, dass sie Schwimmen spielte, weil da immer so lange Schuhreihen standen. Das hat sie irgendwie begeistert. Ne? Man merkt schon, die werdende Frau, die sich für Schuhe interessiert. Ne? Genau. So ein wirklich junger Mensch, 2 Jahre. Ich denke an eine andere Situation, da war ich noch im Theologiestudium, da hatten wir auch so einen Strategen, so in dem Alter, der kletterte dann in ein offenes Fenster und spielte im Fensterbrett. Doof war nur, dass es im 2. Stock war. Gott ist gut, nichts ist passiert. Und Schutzengel gibt es wirklich, die Bibel berichtet davon, ein Glück. Ne, das mit den Schuhen war eine niedliche Idee, ne? Das mit dem Fenster, das war nicht so eine ganz dolle Idee, ne? Weil ein Mensch im Alter noch keine Vernunft hat, in dem Sinne, die einen auch beschützen kann. So ein Mensch braucht ganz anders, eine Hand, die über ihm ist, die ihn behütet, die ihn versorgt. So ein kleiner Mensch kann sich auch noch kein Essen selber machen, so bedürftig überhaupt dieses Leben grundsätzlich zu bergen. Dann wird so ein Mensch älter, so 6 Jahre vielleicht. Die Welt hat sich vollkommen verändert in diesen paar Jahren. Ein Kind mit 6 Jahren, das fetzt durch die Gegend, erkundet die Welt, und dann gibt es da zum Beispiel den Straßenverkehr. Das ist für das 2-jährige Kind noch nicht so das Thema in der Regel. So. Bedürftig. Plötzlich, das ist eine Welt, und diese Welt ein Stück zu verstehen und vor Dingen wirklich behütet zu werden, und dass das Kind lernt. Es braucht diese Versorgung, und es braucht so sehr Menschen an der Seite, wo es merkt, die lieben mich, auf die kann ich mich verlassen. Dieses Vertrauen, was wächst oder wachsen soll zumindest. Der Mensch ist ganz dolle bedürftig, grundsätzlich das Leben zu verstehen, zu lernen, getröstet zu werden, Vertrauen zu bekommen. Da, wo hier etwas kommt, dass Eltern sollen dann Hirten sein, ist natürlich nicht immer so der Fall, Eltern sollen die Hirten sein, diesen Menschen zu unterstützen. Und dann gehe ich mal 10 Jahre weiter, 16 Jahre, ein Mensch mit 16 Jahren. Die Welt hat sich wieder total verändert. Der Mensch ist in seinem Kopf sich ganz verändert, er kennt jetzt die Welt, er kennt so auch die ganze Welt, er weiß sogar noch mehr als die Älteren schon, und er hat auch alle Möglichkeiten, und ich übertreibe ein bisschen, aber es sind die Jahre, wo ein Mensch extrem gewachsen ist in seinen Möglichkeiten und auch die Versuchung hat, das zu überschätzen. Früher wussten Eltern alles, dann ist der Mensch 16, jetzt wissen Eltern gar nichts mehr. Ich spreche auch aus Erfahrung, da war auch ich jetzt nicht ganz untätig, also kenne das auch. Es kommt das andere Geschlecht, es gibt das Thema Alkohol, andere Substanzen, viele Dinge. Das Leben hat sich vollkommen verändert, was dieser Mensch jetzt braucht. Gut, wenn dieser Mensch ein gewisses Vertrauen hat, ich muss mein Leben nicht alleine leben, weil in Wirklichkeit ist so wenig da, wenn jemand 16 ist. Hier Hirte zu sein, ist was ganz anderes, was vollkommen anderes. Dieser Mensch fragt ganz anders als der 6-Jährige, fragt noch nicht nach dem Sinn seines Lebens, was ist es, wozu lebe ich und so. Mit 16 kann das eine Riesenfrage sein. Die Bedürftigkeit hat sich so verändert, aber sie ist massiv da. Sie ist massiv da. Gut, wenn es dann einen Hirten gibt, hoffentlich auch noch die Eltern in der Zeit, noch besser, wenn sogar Jesus Christus dann schon im Leben dieses Menschen da ist. Ich gehe wieder 10 Jahre weiter, 26. Die Welt hat sich wieder total verändert für den Menschen. In der Regel ist der Mensch jetzt ausgezogen. Manche tun das nie, die ziehen nie bei den Eltern aus oder ziehen auch innerlich bei den Eltern nie aus. Aber so grundsätzlich sollte ein Mensch dann auf eigenen Beinen stehen. Sein eigenes Geld verdienen, wenn er noch ein bisschen studiert, okay, geht das eben ein bisschen später los. Aber so grundsätzlich 26 auf eigenen Beinen zu stehen. Eine vollkommen andere Situation, was man mit 16 sich noch hingeträumt hat, was man alles sein könnte und wäre und dann tut und so und wie die Welt laufen sollte. Mit 26, ja, dann mach's doch mal selber. Ganz andere Konfrontation mit dem Leben, ganz anders anpacken zu müssen. Vielleicht auch die Jahre, die Zeit, in der jemand einen festen Bund schließt, in die Ehe eingeht und sich Kinder ankündigen. Eine vollkommen veränderte Zeit, auf eigenen Beinen stehen, vielleicht Verantwortung in einer Ehe übernehmen, Verantwortung für andere Menschen erleben. Oder auch wenn keine Partnerschaft da ist. Jemand kann auch als Single leben, aber nichtsdestotrotz das Leben selber in die Hand genommen zu haben. Und gut, wenn ich dann nicht alleine bin, wenn ich dann jemanden habe, einen Starken, der mir den Rücken stärkt, der mir vielleicht eine Vision gibt und vor allen Dingen auch Korrektur gibt, dass ich nicht alles dadurch lernen muss, weil ich wieder gegen die Wand gelaufen, wieder in den Graben gefahren bin. So gut, wenn jemand in dieser Zeit, wenn er etwas hat, sich was sagen lassen zu können zu seinem Besten. Wie gut, wenn es dann einen gibt, der Hirte ist. Und ich gehe wieder 10 Jahre weiter, 36. Die Welt hat sich vielleicht nicht mehr so stark verändert wie davor, aber trotzdem kann es enorm sein. Jetzt sind vielleicht wirklich Kinder da. Man hat Verantwortung. Dann sind die eben nicht mehr 2 Jahre. Da kann man ein Kind noch ziemlich leicht froh machen. Ziemlich. Dann ist das Kind vielleicht 8 Jahre, 10 Jahre. Plötzlich wird es viel komplizierter, dann Eltern zu sein. boah, wie kann ich diesen Menschen Lebensleitung geben? Und die Verantwortung ist größer geworden. Die Kinder sind wirklich da. Den Arbeitsplatz wirklich zu bewältigen. Zu merken, ich bin nicht mehr ganz jung, sondern ich bin erwachsen. Wer bin ich jetzt geworden? In den Spiegel zu gucken. Ich gehe wieder 10 Jahre weiter. 46, das ist da, wo ich gerade persönlich selber stehe, 46. Und die 40er haben es ja so an sich, dass man sich eingestehen muss, ich bin jetzt wirklich älter geworden. Da hat man auch so ein bisschen woanders gelebt, vielleicht vom einen oder anderen höre ich das. So in den 40ern muss man sagen, nee, jetzt bin ich wirklich nicht mehr jung und muss diesen Lebensabschnitt erobern. Und man guckt in dieser Zeit mit den 40ern nochmal in den Lebensspiegel. Was habe ich eigentlich gelebt? Wo geht mein Leben hin? Weil in diesen anderen Jahreszeiten, da kann man nochmal anders träumen und das mache ich mit meinem Leben und so. So in den 40ern ist irgendwas, hey, nee, das bin ich auch wirklich. Und im Großen und Ganzen wird das jetzt so weitergehen. Wie geht es mir damit? Manch einer bekommt dann Probleme. Also das Thema Midlife Crisis ist gerade in dieser Zeit dann vermehrt vorhanden. Und dann kommen vielleicht auch Enttäuschungen. Ich habe mir doch anderes gewünscht von meinem Leben. Vielleicht die Ehe ist schon ein paar Jahre gelaufen. Mensch, ich habe mir doch eigentlich meine Ehe. Irgendwie waren wir doch mal viel glücklicher. Wo stehe ich jetzt eigentlich? Geht das jetzt so weiter? Ist eine besondere Zeit, so des Bilanzziehens, die 40er. Wie gut, wenn ich dann einen habe, der mir dann neue Antworten geben kann. Die Bedürftigkeit hat sich vollkommen verändert. Ein Mensch mit 46 und 26, wie groß ist der Unterschied? Ganz anders brauche ich dann Antworten für mein Leben. Vielleicht auch Gnade für mein Leben. Denn das ist nicht gut gelaufen, habe ich nicht gut hingekriegt. Aber sich selbst vergeben zu können oder vielleicht anderen vergeben zu können. Man merkt, im Leben läuft es nicht so, wie man sich eigentlich wünscht. Und man hat auch verstanden, Mensch, wäre meine Kindheit doch anders gewesen, hätte ich andere Möglichkeiten, hätte ich dieses Leid nicht. Und wie gut, wenn ich mich mit meinem Leben versöhnen kann, vielleicht mit meinen Eltern versöhnen, aber vielleicht auch mit meinen eigenen Entscheidungen versöhnen kann, wenn ich loslassen kann, auch eine Zeit durchaus den einen oder anderen Schritt der Demut zu gehen. Wie gut, wenn ich dann einen Hirten habe, wenn ich Freunde habe. Vereinzelt gibt es auch so, dass Eltern noch so präsent sind im Leben und es eine so gute Beziehung gibt, dass auch Eltern hier unterstützen und weiter erwachsene Freunde geworden sind, die in einer liebevollen, loslassenden Weise begleiten. Oder wenn ich Jesus Christus habe, der mich mit diesen Sachen auf einen guten Weg weiterbringen kann, wo ich vielleicht es mir nicht gut geht, aber der Hirte ist, der einen Weg für mich hat. Und das ist diese große Chance, diesen Lebenshirten immer wieder neu zu erfahren. Ich habe Jesus schon in jungen Jahren kennengelernt, so mit 6 ungefähr, so mit 7, 8 habe ich mich bekehrt. Dann zwischen 13 und 23 habe ich den Glauben verloren, war ohne ihn unterwegs, habe dann neu angefangen. Und kann das sagen aus so Lebensphasen? So unterschiedlich können wir Jesus begegnen, so unterschiedlich ist das, was wir brauchen in unseren Lebensphasen. Aber es kann auch solch ein Schatz sein, wenn du das dann mit Jesus wirklich teilst. In den 40ern, wenn du Kinder hast, ist das Thema Loslassen auch da. Du musst anfangen, die Kinder loszulassen. Das passiert nicht erst, wenn sie aus dem Haus gehen. Es kann so schmerzhaft sein, so schwierig sein, das Loslassen. 56, wieder 10 Jahre weiter. Kinder sind jetzt schon ziemlich groß, manche vielleicht sogar auch schon aus dem Haus. Und du bist damit konfrontiert, was hast du getan? Und du würdest deiner Tochter, deinem Sohn vielleicht manch anderes wünschen. Und du kannst es nicht mehr verändern. Das ist auch wieder die Geschichte Versöhnung. Ach, Minderwertigkeit droht. Vielleicht auch manche Dankbarkeit, muss ja nicht alles schief gehen. Aber man wünscht den Kindern ja das Beste. Deswegen ist das, was das Kind nicht hat, auch immer wieder eine Last. Auch wenn es im Großen und Ganzen gut ist. Wie kostbar, wenn ich dann jemanden habe, der mir in die Gnade hilft. Und gerade aus der Gnade Freiheit entsteht und ich gerade so ein Segen sein kann. Und noch besser, wenn ich so klug bin, zu wissen, es ist noch nicht aller Tage Abend. Ich kann auch heute noch beten und Gott kann meinem Kind begegnen. Ich muss nicht aufgeben, sondern Gott ist ein Retter. Und Eltern müssen, auch wenn das Kind 20 ist oder 30, nicht aufhören, Eltern zu sein. Und haben immer noch ein starkes Mandat, das sie im Gebet vor Gott bringen können. 56, ich merke, der Ruhestand ist zwar noch nicht ganz da, aber irgendwann wird er kommen. Erste Fragen. Was ist eigentlich, wenn ich in Rente bin? Was ist eigentlich mein Alter? Wie geht es eigentlich? Und wieder 10 Jahre weiter, 66. Beruf ist vorbei. Und ich bin in eine Phase getreten, das Alter. Mit 66 können die meisten noch ziemlich viel. Aber trotzdem ist eine Dimension da, wie lange noch kann ich das? Und es ist wieder etwas, mit Jesus in einen Lebensabschnitt ganz neu einzunehmen. Wieder ist alles ganz neu. Es ist nicht so, dass wir Bedürfnisse haben und immer, und dann ist es fertig irgendwie und ist ganz voll. Sondern es kommen immer wieder neue Bedürfnisse. Der Mensch ist bedürftig. In diesem Bild vom guten Hirten, dazu gehören ja die Schafe. Wie sehr hast du dich damit identifiziert, ein Schaf zu sein? Was ich bei diesen Schafen besonders finde, ist, die Logik ist von Schaf und Hirte, das Schaf kann es gar nicht alleine schaffen. Es bräuchte keinen Hirten, wenn die Schafe das irgendwie hinkriegen könnten. Und dieses Bild, was ja nun Jesus Christus auch selbst gebraucht hat, keine Idee aus Willow Creek oder sonst von irgendwelchen Psychologen, sondern dieses Bild, was Jesus Christus selbst gebraucht hat und damit treffend ist, sagt, du kannst es gar nicht alleine schaffen. Und du kannst es auch gar nicht ohne den Hirten schaffen. Eine ganz kleine, aber so bedeutende Wahrheit. Du kannst es gar nicht alleine schaffen. So viel schaffen wir nicht, so viel machen wir Fehler. Mit Kindern, ohne Kinder ist ganz egal. Aber es war von Gott nie so gedacht, dass du es alleine schaffst. Deswegen da, wo du dich minderwertig fühlst, weil es nicht geklappt hat, wo du dich schuldig fühlst, weil es nicht gereicht hat, ist Jesus immer die Antwort. Er ist immer die Antwort, dass es dir durch Gnade gut gehen soll. Nicht durch Erfolg, nicht durch Leistung. Es ist toll, wenn das gelingt, können wir Gott verdanken, sondern durch Gnade sollst du glücklich sein. Gerade in diesen Zeiten, wo so wenig da ist, weil vieles nicht geht, weil eine Seele schwach wird. Sie kann sich an so vielen Dingen nicht mehr nähren. Da fehlt diese Gemeinschaft mit den Freunden. Oder uns als Familie, was sind wir gern ins Schwimmbad gegangen? Das haben wir es genossen. Das haben wir, weiß nicht, ewig her. Na gut, im letzten Sommer irgendwann. Oder einfach zusammen mal einen Kaffee trinken können, auf den Keller gehen können. Was hat das der Seele gut getan? Was hat es deinem Geist auch gut getan, vielleicht hier gerade zu stehen und wirklich zu singen, ohne so ein charmantes Ding im Gesicht? Was hat es dir gut getan, einfach mal im Hauskreis reden zu können? Mit Zeit. Und der Geist kann sich nicht nähern. Wir haben so wenig. Wir sind alle in einer unfreiwilligen Diät für Seele und Geist. Und wenn es schlecht läuft, kompensieren wir das damit, dass wir versuchen, da über den Leib das als eine Antidiät aufzufangen. Wir haben den Hirten gerade so besonders nötig. Und ich möchte dich dafür heute motivieren, dass du deine Bedürftigkeit ganz neu annimmst. Nicht, weil du Schwächling bist, sondern weil du ein Mensch bist. Diese Bedürftigkeit kommt nämlich nicht mit der großen Glocke. Gerade jetzt auch diese unfreiwillige Diät, dieser Mangel, kommt nicht mit der großen Glocke. Ich spreche mit vielen Menschen in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Und natürlich ist immer wieder diese klassische Frage dabei, wie geht's dir? Und wie geht's dir geistlich? Und ich erlebe ganz oft eine Sache. Das geht mir gut, ich komme zurecht, ich kann mich geistlich versorgen. Und im Laufe des Gesprächs merke ich, wie ausgedörrt die Person ist. Sie hat es aber gar nicht groß gemerkt, weil es in der Art verläuft, wie ein Frosch warm gekocht wird. Ja? Wenn er in heißes Wasser fliegt, springt er raus. Ist er in einem Wasser, was immer wärmer, wärmer, heißer, heißer ist, merkt er die Veränderung nicht so schnell, bleibt und es stirbt. Wir brauchen diesen Hirten mehr, als wir vielleicht spüren. Und nochmal, dafür möchte ich dich, für diesen Gedanken möchte ich dich heute Morgen gewinnen. Geh mal in die Stille und frag mal Jesus, wie geht's mir eigentlich? Weil man kann sich auch an vieles gewöhnen, was nicht gut ist. Man kann sich an Schwäche gewöhnen. Man kann sich an eine gewisse Form von Hunger seelisch gewöhnen. Das ist eine Schutzmaßnahme, die Gott dem Menschen gegeben hat. Das ist nicht grundsätzlich schlecht. Das hilft, durch schwere Zeiten zu kommen, ohne dass sich die ganze Zeit deprimiert. Das ist grundsätzlich etwas Gutes, aber nur weil der Mensch zum Beispiel auch fasten kann, 3 Wochen nicht zu essen oder was ich was oder so, ist es ja nicht als Daueraufstellung gedacht. Ja? Wir müssen also gucken, dass uns das Gute, was Gott uns gegeben hat, dass wir wissen, wie lange ist das Gute gut und wann brauche ich wieder was anderes. Selig sind die geistlich Armen, heißt es in der Bergpredigt. Ist eine der Verheißungen. Selig sind die geistlich Armen. Damit ist gemeint, nicht Bildung ist schlecht und pass auf, dass du nicht lernst, sondern damit ist, wenn du spürst, was du eigentlich geistlich nicht hast. Wenn du vielleicht irgendwann irgendwo spürst, oh, ich habe eigentlich so viel Angst, aber ich habe es gar nicht gemerkt. Und wenn das aber offen wird vor dem Herrn, das ist wie die Hand, die aufgeht, dass Gott dir geben kann. Mensch, eigentlich, stimmt, mit meinem Ehepartner, ich habe gar nicht gemerkt, wie weit ich eigentlich weg bin. Weil es ging ja immer nur irgendwie hier kümmern, da kümmern. Mensch, irgendwie ja, dann haben wir hier Homeschooling, dies und das. Das stimmt, aber das Herz meines Kindes, was ist denn dahinter? Habe ich gar nicht gesehen. Nimm dir mal diese Zeit, weil das Tolle ist, Jesus ist nicht im Lockdown. Jesus ist auch nicht arm geworden. Wenn er wollte, würde er nochmal sprechen und zack, wäre dann eine Galaxie. Und das, also er hat Kraft ohne Ende. Und er hat Liebe und Güte zu dir ohne Ende. Bloß das Problem ist immer wieder, dass wir nicht in dem Maß von ihm empfangen, wie wir es eigentlich brauchen, weil wir es zum Teil nicht mitbekommen. Und auf einen Mechanismus habe ich jetzt versucht aufmerksam zu machen, wo wir zum Teil in einem Gewöhnungsprozess sind, der grundsätzlich nicht schlecht ist, aber wo wir uns nicht im rechten Lichte sehen, wie es uns eigentlich geht. Vor 5, 6 Wochen gab es so eine Phase, dass es plötzlich dauernd so eine Konflikt, also in der im Gemeindeleben, Gemeindearbeit, plötzlich dauernd so eine ganz spontanen Konflikte, so aus nichts und gar nichts, dass plötzlich ich mit einzelnen Geschwistern total zusammengerauscht bin. Mehr so Verwirrung und auf beiden Seiten, also ziemlich so Verletzung, Enttäuschung und so. Was ist denn hier los? Und dann habe ich gemerkt, was ist denn hier los? Was ist denn das? Und dann habe ich das gemerkt, dass einfach wir verändert sind. Durch dieses Darm, ne? Diese unfreiwillige Diät, dieses Hungern, ist es eine ganz andere Dünnhäutigkeit da, sodass die normale Art und Weise, miteinander umzugehen, manches Mal das dann nicht aushält, was vorher in Ordnung war. Ne? Wenn Manfred und ich jetzt miteinander reden und Manfred macht so eine flapsige Bemerkung, wie es zweimal im Jahr vorkommen kann, ne? Dann ist das ja okay. Aber wenn ich eigentlich total emotional auf dem Zahnfleisch gehe, kann es sein, dass mich das irgendwie ganz doof konfrontiert, vielleicht verletzt. Ne? Aber sonst hat es immer anders funktioniert. Es funktioniert plötzlich anders. Und es liegt eben nicht daran, dass alle plötzlich doof geworden sind oder doch schlecht oder so, sondern weil einfach mit uns eine Veränderung passiert ist, wo einfach keine große Glocke geschlagen wurde, dass man sie sofort mitbekommt. Aber für uns muss das keine deprimierende Botschaft sein. Denn wir haben den Reichen neben uns. Wir haben den Starken neben uns. Und so möchte ich zum Abschiedskapitel dieser Predigt nochmal ein ganz anderes Bild dieses Hirten aufwerfen. Und zwar dieses Hirten, der stark ist. Dieses Hirten, der wirklich stark ist. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich predige das zum Teil auch anders. Aber in meinem Herzen ist dieses Bild des Hirten trotzdem ganz viel Lüneburger Heide, liebe Schafe, gutes Wetter, ein Hirte mit einem Rauschebart, er trägt das Lämpchen in Sonnenuntergang. Schön. Und das ist auch eine Seite des Hirten und die ist so wichtig. Friede, Geborgenheit, Fürsorge und Liebe des Hirten, so wichtig. Halleluja, und genauso ist Jesus Christus auch. Aber er hat auch eine andere Seite und er hat ja nicht angefangen, im Neuen Testament Hirte zu sein. Gott wird doch im Alten Testament schon der Hirte Israels genannt. Und einen Moment, wie er dieser Hirte für Israel war, den möchte ich euch kurz vorlesen. Dazu muss ich kurz die Brille aufsetzen. Meine Frau sagt, dann sehe ich so schlau aus. Ne, man arbeitet ja mit allen Mitteln. Ne? Also, ich lese aus 2. Mose, Kapitel 13, die Verse 17 bis 22. Es ist gerade die Zeit, Israel wird aus der Knechtschaft von Ägypten rausgerettet. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn diese hatten die Söhne Israels denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen, Gott wird sie gewiss eurer annehmen, dann führt er meine Gebeine von hier mit euch fort. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie in rechten Weg zu führen. Und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. In einer Wolken- und einer Feuersäule hat er sie geleitet. Und auf diese Dimension von Jesus Christus als Hirten möchte ich dich echt jetzt nochmal hinweisen. Er ist der Gewaltige. Er ist der Starke. Und diese Geschichte geht dann so weiter, dass das Heer des Pharaos, und das war ja nicht weniger als eine Weltmacht damals, eine Berufsarmee, es hätte also ein Blutvergießen ohne Ende da in der Wüste gegeben, die zogen hinterher und dann ist das Meer. Israel ist in der Sackgasse, kann da eigentlich nicht durch. Und jetzt ist die Frage, beeilen sie sich ganz doll, Gott teilt schnell das Meer schnell durch und so weiter, ach, und die Ägypter, dann versinken sie im Meer. So läuft die Geschichte nicht, sondern Gott geht einfach von vor dem Volk, geht als Wolkensäule hinter das Volk, steht zwischen dem Heer der Ägypter und Israel. Und jetzt haben wir erstmal Ruhe. Gott steht da einfach im Weg. Und das heißt, dass er in dieser Säule, es war zum ägyptischen Heer war es finster und zu Israel war es eben feurig hell, damit sie was sehen können. Und dann redet er mit Mose, jetzt teilen wir mal kurz das Meer und so, und dann teilen sie das Meer und dann ziehen sie da durch. Gott hat Ruhe. Da ist also wirklich ein Problem, was da kommt mit dem Heer von Ägypten. Eine wirkliche Todesgefahr. Aber Gott hat Ruhe, weil er der Herr ist, weil er die Macht hat. Ist er dieser starke Hirte in deinem Leben? Dieser starke Hirte. Der hat eben nicht nur ein Stecken, wo er dann dem Schaf ein bisschen mal hilft, wenn er sich irgendwo verfangen hat oder aus dem Graben rauszuziehen oder was nicht was. Der hat auch einen Stab. Ein Hirte, wie ihn die Antike kannte und wie Jesus gemeint ist, der ist bewaffnet. Der wirft die Feinde zurück. Deswegen heißt es im Psalm 23 auch, du deckst mir einen Tisch im Angesicht der Feinde. Passiert ja praktisch bei der Situation, die ich gerade aus der Wüste hier erzählt habe. Todesbedrohung, Gott stellt sich in den Weg. Jetzt machen wir mal Ruhe, weil das mit dem Meerteilen soll auch jeder in Ruhe mitbekommen, weil das hat ja auch eine gewaltige Ermutigungswirkung. Der Israelit, der das im Herzen verstanden hat, Gott teilt dir das Meer, Gott rettet uns, nimmt einen geistlichen Schatz ja aus der ganzen Sache mit. Und dafür schafft Gott Ruhe, damit er die Herzen da auch ein Stück formen kann. Wie stark ist dein Hirte? Ist er der starke Hirte, der dir den Tisch im Angesicht deiner Feinde, ich sag mal im Angesicht deiner Probleme decken kann? Das will er sein. Sprich das laut im Gebet aus. Ich glaube, dass du dieser Starke bist, der mir den Tisch decken kann. Ob dein Feind Angst heißt, ob das Arbeitsplatznöte sind, ob das Ehekonflikte sind, ob das Kinder sind, die einfach gerade den Weg nicht finden oder was auch immer, Krankheitsgeschichten, was auch immer dich bedroht und dein Feind ist. Rufe zu diesem Jesus, ja sei du dieser Hirte, der mir den Tisch entdeckt im Angesicht meiner Feinde. Der dich durchs Tal der Todesschatten führen kann. Da bedroht dich vielleicht Krankheit. Da bedroht, vielleicht bist du auch schon ein paar Jahre älter und es beschäftigt dich. Wie wird es sein, dass ich von dieser Erde gehe? Aber der dich trösten, der dich halten kann im Tal da, wo Todesschatten auf dir drauf sind. Nimm dieses Bild dieses starken Hirten mit. Vielleicht nicht nur der mit dem Stab, ja, der sich verteidigen kann, sondern wirklich dieses Bild dieses Hirten Israels, und das ist ja geblieben, der in der Feuersäule steht in der Nacht. Und mich hat dieser Text auch deswegen so beeindruckt, weil er von der Vollmacht Gottes spricht, diese Wolken, diese Feuersäule. Boah, dieser Gott, dieser feurige Gott. Und gleichzeitig in diesen Versen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dieser Gott von Rücksicht, von Sanftmut. Ich lese nochmal diesen einen Vers 17 aus Kapitel 13, wo es heißt, als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Der auf die Schwachheit des Volkes hier nicht mit Appell und Mensch, kommt doch, ich bin doch Gott, wie könnt ihr oder so, nein, sondern der Rücksicht hat, der sanft ist. Da ist diese feurige, gewaltige Macht. Und da ist diese Sanftheit, da ist diese Güte, diese Fürsorge, das Wesen Jesu Christi, das Lamm Gottes und der Löwe von Juda. Und ich glaube, gerade jetzt müssen wir das tiefer verinnerlichen, er ist auch der Löwe von Juda. Der kämpft auch für uns und der kämpft eben auch für dich. Und wenn wir uns verbinden, dann kämpft er auch gegen Corona. Lasst uns mutig sein und rufe zu diesem Hirten. Denn nochmal, er ist reich. Er ist der Reiche, der dich versorgen, der dich gut durch diese Zeit führen kann. Bloß er braucht dein Herz. Öffne das Herz. Warte nicht einfach, was passiert. Suche ihn. Bitte ihn. Sprich mit ihm. Und noch einmal zum Schluss, nimm dir die Zeit, in die Stille zu gehen und frag ihn mal, Jesus, wie geht's mir eigentlich wirklich? Öffne dich und komm ins Licht, damit er dir helfen kann und mit dir ist und uns alle gut durch diese Zeit bringt. Amen. Lass uns ein paar Sekunden Ruhe, vielleicht so eine halbe Minute, ein bisschen instrumentale Musik hören. Lass es noch ein bisschen sacken und dann möchte ich gern Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns deinen Sohn gesandt hast. Vater Gott, ich danke dir, dass wir in dieser Obhut gedacht sind, dass du das so gegeben hast, dass wir wirklich geführt, versorgt, geweidet werden von diesem guten Hirten, dem es nie an Rat fehlt, der nie machtlos ist und der auch geduldig ist und weiß, wie Schafe ticken, der sich nicht über seine Schafe ärgert, sondern der freundlich, geduldig und langmütig ist. Herr, ich bete, dass wir diesen Hirten wirklich annehmen und in Anführungszeichen wie anwenden, dass wir nicht neben dem Reichen hungern. Und ich bitte dich um Offenbarung, dass da, wo wir hungern, aber es gar nicht mehr merken, weil wir uns so dran gewöhnt haben, an Gefühle von Angst, von Einsamkeit, von Unsicherheit, vielleicht auch Unzufriedenheit. Ich bitte dich, Herr, dass wir dich zu unserem Herzen lassen und nicht unnötig in Mangel leben oder auch gefährlich letztendlich in Mangel leben. Herr, im Mangel sind wir ganz anders auch versuchbar für den Feind. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der das hört, der dich vielleicht noch gar nicht so bekennen kann, Jesus, dass du ihm die Wahrheit bezeugst, dass du dieser gute Hirte bist, der nicht mit vielen Forderungen in ein Menschenleben kommt, sondern der mit Rettung, mit Hilfe, mit Freundlichkeit in ein Menschenleben kommt. Jesus Christus, bitte offenbare dich einem jeden, der das jetzt hört, wer du wirklich bist und dass du nicht nur das Leben heißt, einer deiner Namen, sondern dass du wirklich das Leben bist. Bitte offenbare dich und rette. Und ich bitte dich um Gnade für uns als Gemeinde. Befehle uns dir an. Bitte weide uns. Bitte führe uns und verteidige uns. Und bring uns zurecht, wo wir auf falschem Weg sind. Bring uns ins Licht, wo wir eigentlich im Irrtum sind, wo wir eigentlich in uns getäuscht haben, wo wir gar nicht richtig im Licht sind. Bitte kümmere dich um uns. Wir brauchen dich, Herr. Bitte sei du mit uns, Jesus Christus. Amen.